man kennt im internationalen Kreise jetzt das Leipziger Allerlei, aber der Leipziger ist leider nicht dafür bekannt, dass er jetzt die große heimische Küche zelebriert. Ist leider so, ja.
Kalter Hund, Pulsitzer Pfefferkuchen, Dresdner Eierschecke.
Wir haben das untersucht anhand von über 300 Kochbüchern. Also es gibt den Dresdner Stollen, Leipziger Allerlei, es gibt auch vogtländische Klöße und all sowas gibt's. Es gibt pikante Gerichte, aber die meisten Gerichte, die sächsisch konnotiert sind, sind Süßspeisen.
Gletscher. Die Gletscher, auch Erdäppelgletscher, sind ein Kartoffelgericht aus dem Erzgebirge.
Also die einzigen zwei richtigen regionalen Speisen, die ich wirklich im Kopf hatte, als ich hierher gekommen bin, das waren wirklich Leipziger Allerlei und Quarkkeulchen. Und fragen Sie den allgemeinen Sachsen, der wird Ihnen wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Aber ich weiß auch nicht, warum hier die Kultur der Essenspflege ein bisschen untergegangen ist.
Die gute Nachricht ist, wenn die Essenspflege untergegangen ist, dann war sie auch mal da. Genaueres wissen die Sachsen von Josef Matzerath. Die Forschungen des Professors der Technischen Universität Dresden haben ihnen etwas geschenkt, womit sich sonst keine deutsche Region schmücken kann. Eine Hofküche. Matzerath lehrt Ernährungsgeschichte und ist ein leidenschaftlicher Sammler von Menükarten des Dresdner Hofes. Als er in der Landesbibliothek die Rezepte von Ernst Max Pötsch, einem Hofkoch von Friedrich August von Sachsen, fand, war klar, bei dem flettrig-braunen Wälzer mit der gestochen scharfen, aber unleserlichen Schrift handelt es sich um eine Sensation.
Wenn ich die wunderbaren Menükarten sehe, die der König dem Landtag serviert hat, dann fragt man sich ja immer, wie sind diese Gerichte zubereitet worden? Und dazu gab es keine Überlieferung. Und als ich sie dann in der Landesbibliothek gesehen habe, diese Rezepte, habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich der Schlüssel, um an die Küche selbst ranzukommen.
Das Taschenberg-Palais in Dresden, kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert. Es ist eingedeckt. Kronprinz Friedrich August von Sachsen sitzt in der Mitte der Tafel, ihm gegenüber seine Gemahlin Luise von Österreich-Toskana. Rechts und links in abfallender Bedeutung zum Rand hin die Gäste.
Also am Dresdner Hof eingeladen zu werden und dann auch noch mit dem Fürsten speisen zu dürfen, das war eine besondere Auszeichnung. Das kommt an einem Orden nahe. Das waren inszenierte Menüs. Das sind Essen, die über mehrere Stunden dauern konnten und die zelebriert wurden. Von einem Aufwand her, es gibt Berechnungen darüber, liegt das weit über dem, was man heute von irgendeinem staatlichen Haushälter genehmigt bekommen könnte.
Auf dem Meißner Porzellan mit dem roten Drachen wird Samt- oder Kalbshirnsuppe serviert, Krebsbutter, Kohlkeimchen, Rotkohl in Milch, Soufflé vom Rebhuhn, Hechtklöße mit Spargel, Quittenkompott oder Leipziger Stollen. Die einzelnen Gerichte klingen schon köstlich, das Menü aber ist ein Gesamtkunstwerk.
Es darf nicht zweimal etwas Gebratenes serviert werden. Es muss beispielsweise immer wieder eine neue Hauptzutat in einem Gericht geben. Man darf also nicht zweimal dieselbe Hauptzutat nehmen. Man darf nicht mal zweimal dieselbe Farbe nehmen. Also man darf nicht nach einer weißen Suppe einen weißen Fisch servieren. Ja, das ist ja fast wie die Komposition eines Gesamtkunstwerkes. Die sind auch in der heutigen Gastrokritik ein Stück weit an den Rand gedrängt worden. Wenn man heute eine Gastrokritik liest, dann bekommt man immer eine Beschreibung von dem, was auf dem Teller passiert. Schon das Weinglas, das daneben steht, ist meistens schon nicht mehr erwähnt.
Bei der Dresdner Hofküche um 1900 stehen die Aromen im Zentrum. Aber auch die richtigen Temperaturen und die Texturen sind wichtig. Es geht um die Eleganz des Einfachen. Unkomplizierte Gerichte, beste Produkte, maximaler Geschmack. Die Raffinesse, sagt Professor Matzerath, liegt darin, dass Aromen verdichtet werden. Durch Einkochen zum Beispiel, nicht aber mit Salz und Gewürzen.
Es steckt immer Winkelmann im Kopf mit der stillen Einfalt und edlen Größe. Also so diese Schlichtheit der Klassik, der Rückbezug auf die Antike, die man sich als schlicht und einfach, aber edel vorstellt. In diesen Kontext hinein passt eigentlich auch diese Küche, die sagt, jetzt machen wir mal keinen Schnörkel mehr drumherum, sondern versuchen, zum Wirklichen, zum Eigentlichen vorzustoßen.
Schnörkellose Küche in Perfektion. Daran arbeiten allein im Taschenberg-Palais 24 Menschen. darunter auch von 1898 bis 99 der junge Koch Ernst Max Pötsch. Seine Aufzeichnungen zu lesen, ist heute eine Aufgabe für die Forschung.
Also zunächst mal ist es eine Handschrift, die man transkribieren muss, um sie überhaupt lesbar zu machen. Und dann ist es natürlich aufgeschrieben von einem Koch für sich selbst. Das heißt, da hat nicht jeder gleich Zugang. Man muss es eigentlich nochmal übersetzen. Deswegen haben wir jetzt einen Koch, der alles nachkocht.
Das macht Volkert Nebrich, den man meistens in Auerbachs Keller in Leipzig antrifft. Vor der wohl berühmtesten deutschen Gaststätte drängeln sich die Touristen.
Aber Herr Nebrich, wo kommen Sie denn her?
Aus Auerbachs Keller.
Nebrich, Mitte 50, schwarze Kochjacke und Hose, diabolisches Lachen, ist ein Hans Dampf in allen Gassen. Gelernter Koch, ehemaliger Hoteldirektor, Radiokoch, gastronomischer Unternehmensberater, seit 8 Jahren für Auerbachs Keller, neuerdings Food-Archäologe und Autor des historischen Kochbuchs Produktküche. Gerade arbeitet er an Band 2 über Süßspeisen. Jetzt, in diesem Augenblick, ist er allerdings Fremdenführer und zeigt die riesigen Gewölbekeller mit den aufgemalten Faustzähnen.
Das sind die heiligen Hallen, wie man das so einfach so steht.
Auerbachs Kellerküche dagegen ist ultramodern. Blitzender Stahl, piepende Technik und mittendrin Volkert Nebrichs Versuchsküche. Es ist 12 Uhr mittags. Schon seit Stunden köcheln in einem Kessel Wasser, Fleisch und Gemüse vor sich hin. Erste Vorbereitungen für die Soße.
Wir haben ja schon immer gesagt, eine Soße ist der Schweiß des Koches. Also warum? Weil es viel Arbeit macht. Also wir haben, nennen es hier Fondpflege, dass also wenn Eiweißbildungen sind, wie Sie hier sehen, praktisch das entfernt wird. Das ist sehr, sehr entscheidend. Ne? Und den müssen wir jetzt ein bisschen höher stellen schon mal. Also das müsste jetzt noch mal eine Stunde köcheln.
Und wann haben Sie angefangen hier mit Fondpflege?
Ja, vor 1,5 Stunden etwa.
Genug Zeit, um auf dem Wochenmarkt einkaufen zu gehen. Denn für die sächsische Hofküche sollten es auch sächsische Produkte sein. Das ist keine Lokalfolklore, sondern logisch. Wenn die Zutaten optimal reif sind, müssen sie schnell in den Topf. So denken Köche heute auch wieder.
Ja, steht ja drauf, Sachsenherkunft, ihr macht sich ja strafbar, wenn das nicht macht. Also das glaube ich, das würde er sich gar nicht trauen.
Auf dem Wochenmarkt liegt die Ernte des sächsischen Sommers aus. Bohnen und Äpfel, Tomaten und Pflaumen, Mais und Himbeeren. Volkert Nebrich tastet das Angebot mit den Augen ab, nimmt Aprikosen in die Hand, tätschelt sie, steckt die Nase in ihre pelzige Haut und legt sie zur Seite. Es steckt nicht genug Sonne drin. Egal, bekommen hat er bislang alles für seine Produktküche. Für Trüffel ist er mal bis nach Nürnberg gereist. Auch der Kalbskopf und die Hammelnierchen waren nicht einfach. Aber richtig schwierig, sagt Nebrich, war es, ein aromatisches Huhn zu finden. Am Ende ist er bei einem Züchter alter Rassen in der Oberlausitz gelandet.
Man bekommt alles. Man kann alles kochen in dem Buch, außer eine Geschichte, das war die Schildkrötensuppe. Kann ich nach Indonesien fliegen, um irgendwo eine Schildkröte zu bringen? Das ist Artenschutz. Aber man hat damals eben eine Schildkrötensuppe gemacht. Also die berühmte Lady Curzon und so weiter. Das ist das einzige Gericht, was wir nicht mehr kochen konnten.
Dann endlich das orangefarbene Leuchten. Sächsische Aprikosen, überreif und detschig, wie gerade vom Baum gefallen.
Nicht alle anfassen. Wir kriegen ganz leicht Druckstellen.
Ich nehme nur die überreifen. Ganz reichen. Die sind toll.
Und sagen Sie, wo kommen die her, die Aprikosen?
Vom Obstgarten Franke aus Gautlitz.
Ja, ganz, im ganzen Elbtal gab es welche. Hat man alles umgemacht nach der Wende. Schlimmste, was man machen konnte.
Die Gautlitzer Aprikosen landen in Auerbachs Keller. Heute gibt es in Riesling und Brühe mit Gemüse gegartes Kalbfleisch in Anchovissoße und anschließend sächsischen Pudding mit Aprikosensoße. Die Zubereitung des Kalbfleischs nach Pötschs Rezept klingt zwar einfach, alles in einen Topf und dann am Herd dran ziehen lassen. Gegart werden soll es allerdings in einem Dreibein, also einem Topf auf drei Beinen, wie man ihn aus alten Filmen kennt.
Da habe ich mir einen 3 cm, einen 5 cm, 8 und 12 cm Dreibein bauen lassen, um dann am Herdrand das garen zu lassen. Und da hatte ich also einen Garprozess von 1,5 Stunden. Das heißt also Niedrigtemperatur.
Niedrigtemperatur wurde vor ein paar Jahren als gastronomische Entdeckung gefeiert. Das Gargut wird bei sehr niedriger Temperatur bis zu einem bestimmten Punkt erhitzt, sodass nur wenig Wasser austritt. Das dauert Stunden, aber am Ende ist das Fleisch extra zart. Ein alter Hut der sächsischen Hofküche. In Volkhard Nebrichs Versuchsküche stehen noch andere merkwürdige Geräte herum. Ein Brenneisen zum Beispiel, mit dem man Pudding gratinieren kann, wenn die Grillfunktion im Backofen fehlt. Ein bisschen erinnert die Sammlung antiker Küchengeräte an eine Folterkammer. Volkhard Nebrich will jetzt Anchovisbutter à la Ernst Max Pötsch zubereiten.
Das ist das Wichtigste überhaupt in der frühen Küche. Jede Soße, jede Suppe wurde durch ein Passiersieb, ein feines Haarsieb, durchgestrichen. Und genauso läuft das hier auch.
Ein Job für starke Männer. Wenn auf 80 Gramm Butter 80 Gramm Sardellenfleisch kommen, muss Volkhard Nebrich ein ganzes Kilo Fisch passieren.
Also Bodybuilding brauchen wir anschließend nicht mehr machen.
Jetzt kommt der sächsische Pudding dran.
Ja, das steht da so, ne? Also für eine Person gerechnet 3/4 von einer Viertel Liter Milch. Also 3/5 Liter Milch mit 60 Gramm Zucker aufgekocht für eine Person. Das Ganze als Masse ist 3/4 Liter Milch, dann halbe TT-Mehl. TT sind 500 Gramm, sind 250 Gramm.
Komplizierte Rechenaufgaben lassen sich ja notfalls mit einem Taschenrechner lösen. Richtig aufwendig sind die Maßeinheiten, die vom Historiker Nebrich erstmal in die Gegenwart geholt werden müssen. Lot, österreichische Deka, eine Kanne, eine Elle, eine Schwinge.
Aber durch vier könnte man das teilen, richtig?
Um herauszubekommen, wie Ernst Max Pötschs Küche genau geschmeckt hat, hat Volkhard Nebrich in alten Steinöfen Probe gebacken. Manchmal mehrere Male. Das war auch beim sächsischen Pudding so, der schon auf der Speisekarte in Auerbachs Keller stand, erinnert sich einer der Köche. Das Ergebnis sah dann gar nicht nach Tüte aus.
Erst hatten wir ihn relativ hell und wir haben ihn dann, weil manche Gäste sich unter einem Pudding was anderes vorstellen. Also wenn Sie es jetzt selber hören und sagen, ein Pudding, kommt so zum Beispiel gleich durch die Assoziation auf Gelb. Deswegen haben wir dann das Produkt dann auch so angepasst, dass es dann halt mit Safran versetzter Grießpudding war, der dann halt die Farbe Gelb hatte. Und dann ist er dann auch angekommen und gelaufen und hat auch gut.
Vorsicht!
So, aber er sieht ja toll aus. Ist das nicht ein sächsischer schöner Pudding?
Den Nachtisch lässt Volkhard Nebrich erstmal beiseite und beginnt die Verkostung mit der Hauptspeise. 8 Stunden, nachdem der Fond auf den Herd kam, ist angerichtet. Kalbfleisch in Anchovissoße. Speisen wie ein Dresdner König. Der Koch ist begeistert.
Es wird ganz hauchdünn geschnitten und da ist keinerlei Salz dran. Jetzt probieren Sie es gleich nochmal mit der Soße. Schön, ne?
Recht hat er. Das königliche Gericht schmeckt wunderbar. Fischig, fleischig, salzig, ganz einfach und intensiv. Und das Dessert schlotzt nur so durch den Hals. Der Pudding ist ganz mild und weich. Dazu das Aprikosenaroma und die Fruchtsäure der Soße. Hausmannskost Deluxe. Oder wie hat es nochmal Josef Mazzerath formuliert? Edle Einfalt, stille Größe. Ist das nun die lang entbehrte sächsische Küche? Josef Mazzerath, Ernährungsforscher der TU Dresden.
Das kann man so leicht gar nicht beantworten. Man könnte es sich leicht machen und sagen, es gibt beispielsweise den sächsischen Pudding, der bei Pötsch steht. Aber die meisten Gerichte, die bei Pötsch vorkommen, sind eben Gerichte, die Sie in ganz Europa in der feinen Küche in dieser Zeit finden könnten. Um es mal andersrum zu sagen, man würde ja auch nicht in die alten Meister in Dresden gehen und dann fragen, welches Bild ist denn jetzt von einem Sachsen gemalt oder von einem Dresdner gemalt worden? Der Wert einer solchen Ästhetik, je höher man in den Ansprüchen steigt, wird immer umso europäischer.
Mit der feinen Küche ist es wie mit den Künsten. Die Meister und ihre Herrschaften reisten durch Europa und brachten die besten Rezepte mit. Englische Seezunge, Karpfenpolnisch oder österreichischen Kaiserschmarrn. Das Ergebnis ist eine Europäisierung der feinen Küche. Das bedeutet aber auch, so einmalig ist die französische Küche nicht und die deutsche nicht so unbedeutend. Schließlich hat Ernst Max Pötsch seine Rezepte 5 Jahre früher aufgeschrieben als Georges-Auguste Escoffier die Bibel der französischen Küche, Le Guide Culinaire. Nach dieser Erkenntnis ist nun Aktualisierung das Thema. Hofmenüs für heute. Rezepte vom Dresdner Hof, aktualisiert von sächsischen Köchen und Patissiers. So heißt ein Nachfolger der Produktküche. Ein Kochbuch von und für Profis. Hans-Jürgen Goller, oberster sächsischer Tourismusmanager, will so die kulinarische Entdeckung für den Premium-Bereich des sächsischen Tourismus nutzen.
Uns interessiert natürlich der Aspekt, dass wir sagen können, Leute, wir haben in Sachsen eine Tisch- und Esskultur, die ist über Jahrhunderte gewachsen und die kannst du heute auf ganz hohem Niveau nachempfinden.
Das Hotel Fürstenhof in Leipzig, ein 125 Jahre altes Luxushotel. Hier ist Till Weiß Küchenchef. Er hat die Rezepte der Produktküche mit aktualisiert.
Dann haben wir die Rezepte bekommen, die sehr kompliziert geschrieben waren. Zum Beispiel, was ist eine Krebskotelette? Ich wusste es nicht. Wusste auch keiner mehr in der Küche. Also eine Kotelette war ein gebackener Teig aus alten Semmeln und diesen Flusskrebsen. Das wurde damals vermischt miteinander und wurde dann im heißen Fett ausgebacken. Und dieses Gericht haben wir dann quasi genommen und haben das für uns neu interpretiert. Also sprich, wie gehen wir heutzutage in einem Gourmet-Restaurant damit um?
Erstmal eine eigene Note setzen. Aus den Krebskoteletten werden Krebstörtchen mit Leipziger Allerlei, die berühmte Gemüsemischung aus Möhren, Blumenkohl, Spargel und Erbsen in schaumiger Soße. 40 bis 50 Zutaten verwendet Till Weiß für ein Rezept. Die Hofköche kamen oft mit einem Dutzend Zutaten aus. Und sie hatten keine modernen Fertigprodukte wie Tomatenmark oder Panierbrösel, Trennspray zum Einfetten und andere Helferlein. Trotzdem hat Till Weiß viel zu tun. Die Farce anrühren, die Förmchen einfetten, dann alles im Konvektomaten pochieren, anschließend frittieren, in Eiswürfeln abschrecken, das Gemüse garen und. Dann, nach 25 Minuten, ist alles fertig. In derselben Zeit hat Volkert Nebrig gerade mal die Sardellenbutter zubereitet. Solchen Luxus kann sich eine moderne Restaurantküche nicht mehr erlauben. Die Personalkosten wären viel zu hoch.
Also jetzt bei dem Gemüse, das ist ja so schön geschnitten und vorbereitet und so kunterbunt, dass ich es eigentlich nur außenrum legen darf. Und wir haben in der Mitte dann die Krebskotelette und jetzt kommt dann noch der Schaum dazu und das war's eigentlich. Also da muss man gar kein Hexenwerk draus machen. Ja. Heute halt einfach wird sehr viel auf Optik gekocht, dann wird auf Geschmack gekocht. Und damals war es ja dann doch noch mehr auf Geschmack getrimmt.
Aber auch dieses Gericht schmeckt großartig. Bunt, sommerlich, raffiniert. Nicht so bodenständig wie Volkert Nebrigs Kalbfleisch mit Sardellenbutter, aber auch nicht so ungewöhnlich. Die Hofküche 2014 schmeckt nach Gegenwart. Bei Leipziger Allerlei in Verbindung mit Krebsaroma scheint die Stadt auf der Zunge zu zergehen. Josef Matzerath jedenfalls ist optimistisch, dass die Dresdner Hofküche auch in sächsischen Haushalten Einzug hält.
Zum klassischen Repertoire, Kulturrepertoire der Dresdner gehörte die Küche nicht. Aber wir haben im letzten Winter ja eine Ausstellung gemacht, die sich mit der Küche in Dresden um 1900 beschäftigt hat und haben eine breite Resonanz gefunden. Also ich weiß von vielen Damen der Dresdner Gesellschaft und auch von vielen Herren der Dresdner Gesellschaft, dass sie über Weihnachten in den von uns edierten Kochbüchern gelesen haben. Und ich denke, es wird eine aufblühende Kochkultur in Sachsen geben.